Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Aschermittwoch-Gottesdienst hier in der Calvary Chapel Freiburg. Aschermittwoch, Fastenzeit, hat bei uns Protestanten ja eigentlich nicht so den hohen Stellenwert, sage ich einfach mal. Aber nichtsdestotrotz, auch bei uns in der Gemeinde hat sich der Aschermittwoch, hat sich die Fastenzeit etabliert. Die Protestanten hatten immer wieder auch Probleme mit der Fastenzeit und Aschermittwoch vor allen Dingen, weil das so, ich sag mal, von oben ein Stück weit von der Kirche aufdoktriniert wurde und es eher aus einem Zwang kam als aus einer Freiheit. Und bei uns soll das aus einer Freiheit kommen. Aschermittwoch und diese beginnende Fastenzeit, die wir halten dürfen, wie in welcher Form auch immer wir das machen wollen in dieser Zeit, die bis nach Ostern geht, lädt uns immer wieder neu ein, sich geistlich bewusst neu auszurichten, auch durch Fasten, auch durch bewussten Verzicht auf Nahrung, auf Speise. Natürlich können wir auch verzichten auf Medien, auf andere Dinge, die unser Leben vereinnahmen. Aber Fasten im ursprünglichen Sinne bedeutet eigentlich schon Verzicht auf Essen. Aber es lädt uns vor allen Dingen bewusst dazu ein, uns neu auszurichten auf Gott. Wo stehe ich in meinem Glauben? Ist meine Sehnsucht nach Gott und nach meiner himmlischen Heimat größer als meine selbst ambitionierten Ziele, die ich vielleicht im Leben habe? Lebe ich für Jesus Christus? Lebe ich wirklich für Jesus Christus, der sich selbst für mich hingegeben hat und der mich geliebt hat? Und vor allem lädt uns Aschermittwoch ein, innezuhalten und eine unbequeme Wahrheit zu betrachten, nämlich, dass wir Sünder sind, dass wir elend und verloren sind ohne einen Retter. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod und auch wir werden eines Tages sterben. Und daran erinnert die Asche an Aschermittwoch. Wie habe ich meine kurz bemessene Lebenszeit genutzt? Wie habe ich sie eingesetzt, diese Zeit, die mir von Gott gegeben war oder gegeben ist? Und mit Aschermittwoch beginnt für Jesus auch der Weg zum Kreuz. Wir werden an seine Passion, an sein Leiden für uns erinnert, den großen Preis, den Jesus aufgrund von deiner Sünde getragen und bezahlt hat. Und Aschermittwoch und die Fastenzeit laden eben bewusst ein. Betrachte den Preis neu, den Jesus bezahlt hat. Schau ehrlich hin auf dein Leben, kehr von deiner Sünde um und lass dich von Gott verändern. Lass dich in seiner Kraft, von seinem Geist heiligen. Als Nachfolger von Jesus, als Jünger Jesu bleiben wir lebenslang Lernende, bleiben immer Wachsende, Wachsende in der Gnade Gottes. Und wir sind in diesem Prozess, Jesus schon hier in dieser Zeit gleichgestaltet zu werden, umgestaltet zu werden. Ich lese aktuell schon seit längerer Zeit für mich persönlich neben der Bibel Thomas von Kempten, De Imitatione Christi, also Nachfolge Christi. Ich kann euch auch das nur ans Herz legen, dieses Buch mal gelesen zu haben. Es ist eins der großen Klassiker in der christlichen Literatur. Und er beginnt sein Werk Nachfolge Christi so. Er zitiert Jesus aus Johannes 8, Vers 12. Wer mir nachfolgt, spricht der Herr, der wandelt nicht im Finstern. Mit diesen Worten ermahnt Christus uns, seinem Leben nachzufolgen, wenn wir wahrhaft erleuchtet und von aller Blindheit des Herzens befreit werden sollen. Unser höchstes Bestreben sei darum, das Leben Jesu Christi zu betrachten. Und das wollen wir tun, hier bewusst in der Fastenzeit, in der Zeit vor Ostern. Dazu lädt uns diese Zeit ein, eben das Leben Jesu zu betrachten, ihm nachzufolgen und die Aufrichtigkeit unserer Nachfolge zu prüfen. Und davon spricht auch der kurze Abschnitt aus Matthäus 8, den wir uns heute Abend anschauen wollen. Matthäus 8, Verse 18 bis 22, und ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Matthäus 8, Verse 18 bis 22. Die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so groß, dass er seinen Jüngern befahl, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an. Meister, sagte er, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ein anderer, einer von seinen Jüngern, sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen um mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Erstens, Nachfolge bedeutet, sich Jesus unterzuordnen und ihm gehorsam sein zu wollen. Nachfolge bedeutet, sich Jesus unterzuordnen und ihm gehorsam sein zu wollen. Jesus hatte zuvor, bevor wir diese Begebenheit hier lesen, die Schwiegermutter von Petrus geheilt. Und am Abend haben die Leute dann auch viele andere kranke Leute zu Jesus gebracht, auch Besessene, die er befreit hat, die er geheilt hat. Und irgendwann war die Menschenmenge so groß, dass Jesus an den Punkt gekommen ist, dass er sich dieser Menschenmenge auch entziehen musste. Und er wies seine Jünger an, mit ihm auf die andere Seite des Sees von Genezareth zu fahren. Und hier sehen wir direkt den Anspruch und die Autorität Jesu in den Aufforderungen an seine Jünger. Er befiehlt und weist seine Jünger an, ihm nachzufolgen, mit ihm über den See zu gehen. Und im Griechischen steht da tatsächlich das Wort keloio, befehlen, anordnen, anweisen. Er fragt nicht, ob sie mitkommen wollen, ob sie so lieb wären, mitzukommen. Nein, er trägt ihnen auf, mitzukommen. Jesus ruft und die Jünger folgen ihm. Und das ist der Anspruch, den Jesus über einen Jünger hat. Sich ihm unterzuordnen, auf ihn zu hören und ihm zu folgen, wohin er auch führt. Selbst wenn wir Wasser und Boote nicht mögen, selbst wenn das nicht so unser Ding ist, jetzt hier über den See zu fahren, das ist Jesu Anspruch über unser Leben. Die Antwort des Jüngers auf die Anforderung oder Aufforderung Jesu in die Nachfolge, folge mir nach, ist nicht ein gesprochenes Bekenntnis des Glaubens an Jesus, sondern das gehorsame Tun. Jesu Ruf ist ein Ruf aus den relativen Sicherungen des Lebens heraus in die völlige Unsicherheit. Das heißt in Wahrheit in die absolute Sicherheit und Geborgenheit der Gemeinschaft von Jesus Christus, schreibt Dietrich Bonhoeffer in seinem sehr herausfordernden Buch Nachfolge. Die Antwort des Jüngers ist nicht ein gesprochenes Bekenntnis des Glaubens an Jesus, sondern das gehorsame Tun auf den Ruf in die Nachfolge von Jesus. Und es ist ein Schritt des Glaubens, in die Ungewissheit, in die Unsicherheit, aufs Wasser raus, die aber in Wirklichkeit absolute Sicherheit ist, weil wir Jesus Christus nachfolgen. Kurz zuvor hatte Jesus die Bergpredigt in Matthäus 7, ein Kapitel zuvor, beendet. In Matthäus 7, 24, darum gleicht jeder, sagt er, der meine Worte hört und danach handelt, der sie tut, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. In Johannes 14 sagt Jesus, wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der sie tut, der liebt mich wirklich. Und damit will nicht gesagt sein, dass wir uns durch Gehorsam seine Gnade irgendwie erarbeiten könnten oder verdienen könnten. Es bedeutet auch nicht, dass wir die Stärke dazu hätten, Jesus immer gehorsam sein zu können. Es geht vielmehr um diesen grundsätzlichen Anspruch von Jesus, und die grundsätzliche Bereitschaft eines Jüngers, sich ihm unterzuordnen, ihm gehorsam sein zu wollen. Und diese Bereitschaft haben wir nicht nur einmalig bei unserer Bekehrung, sondern das soll eine Lebenshaltung von einem Jünger Jesu sein. Jesus ruft, ich folge. Jesus spricht zu mir, ich will ihm nachfolgen. Jesus zeigt mir etwas, ich will die Richtung ändern. Jesus zeigt mir konkrete Sünde in meinem Leben. Ich will das angehen mit seiner Hilfe. Das ist Nachfolge. Und meine Frage an dich ist, ist diese Bereitschaft, diese grundsätzliche Bereitschaft, sich Jesus unterzuordnen, ihm gehorsam zu sein, auf ihn zu hören, wenn er ruft, heute bei dir vorhanden? Zweitens, Nachfolge Jesu bedeutet, Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen. Vers 19 bis 20. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an, Meister, sagte er, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Jesus will gerade mit seinen Jüngern aufbrechen. Er hat es angekündigt, er hat ihnen befohlen und gesagt, wir wollen über den See fahren. Und ein Boot bietet natürlich nur begrenzten Platz. Und scheinbar wollte der Schriftgelehrte hier noch mit aufspringen, sozusagen. Mit aufs Boot aufspringen. Er schien noch kein Nachfolger von Jesus gewesen zu sein, aber einer werden zu wollen. Und als Schriftgelehrter hatte er natürlich einen gewissen Standard an Bildung genossen, entsprach wahrscheinlich einer gewissen hohen sozialen Schicht. Er hatte eine gewisse Karriere vielleicht sogar im Glauben angestrebt. Und er hatte zuvor, weil er wahrscheinlich ein Teil von dieser Volksmenge war, die da Jesus umringt hat, auch die vielen Wunder von Jesus gesehen, all die Heilungen, all die Austreibungen, die Jesus zuvor getan hatte. Und das war sicherlich anziehend, das war faszinierend, dieser Hype um Jesus und seine Taten. Vielleicht dachte er, mit Jesus, mit dem werde ich was erleben. Der kann meine Karriere fördern, mit Jesus wird's laufen. Und er verspricht scheinbar sehr leichtfertig Jesus bedingungslose Nachfolge. Er sagt, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Wohin du auch gehst. Hier bin ich, Herr, sende mich, wohin auch immer du mich senden willst. Ohne sich den Konsequenzen wirklich bewusst zu sein, die Jesus dann aufdeckt. Haben wir das heute auch nicht oft? So ein weichgespültes Verständnis vom Christentum, von Nachfolge, von Evangelium, gerade bei uns in unserer westlichen Kultur. Mit Jesus ist immer alles gut. Ich kann auch mit Jesus leben, aber meine Karriere an erste Stelle stellen oder irgendwas anderes. Oder Jesus ist immer gnädig, egal eigentlich, wie ich lebe. Oder ganz verzerrt, mit Jesus wirst du niemals krank oder arm sein oder in Schwierigkeiten geraten. Aber Jesus zeigt ihm hier, was wirkliche Nachfolge bedeutet. Jesus sagt ihm offen die Wahrheit, bevor er in die Nachfolge eintritt. Jesus erwiderte in Vers 20, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ja, selbst der Menschensohn, natürlich so eine doppelseitige Bedeutung, dieser Begriff Menschensohn, den Jesus hier benutzt. Auf der einen Seite aus Daniel 7, der Messias, ein Messias-Titel kann man eigentlich auch sagen, demjenigen, dem alle Macht gegeben ist, aber auch diese Fragilität, diese Menschlichkeit, die Jesus hat. Aber selbst dem Menschensohn, auf den warten Unannehmlichkeiten. Und dann dürfen auch seine Nachfolger Ähnliches erwarten, wenn sie ihm nachfolgen. Jesus sagt, Füchse und Vögel haben mehr Komfort als ich. Jesus selbst hatte in der Zeit seines Dienstes keinen festen Wohnsitz. Und auch für seine Nachfolger würde es bedeuten, ihr Zuhause hinter sich zu lassen, den gewohnten Komfort, den sie kannten, aufzugeben. Das hat es für die ersten Jünger bedeutet, Jesus nachzufolgen. Wirklich Leute, Menschen, materielle Dinge hinter sich zu lassen, zurückzulassen, um ihm wirklich buchstäblich nachzufolgen. Und Jesus hat ein einfaches Leben geführt, im Vertrauen auf Gottes Versorgung. Und während der Fahrt über den See Genezareth wird dann ein schwerer Sturm aufkommen, wie wir weiterlesen. Und das ist, was Nachfolge Jesu oft mit sich bringt. Auch wenn Jesus mit im Boot sitzt. Sturm. Aber erst dort, im Sturm des Bootes, der Nachfolge, werden Jünger Jesu dann die Allmacht von Jesus erfahren. Glauben lernen, Vertrauen lernen, Nachfolge lernen, wachsen im Glauben, wenn sie losgelassen haben und ihm nachgefolgt sind. In den geistlichen Dienst zum Beispiel zu gehen, ist eine einzigartige Berufung, aber oft auch eine romantisierte Vorstellung unter vielen Christen. Geistlicher Dienst bedeutet, ernst genommen, viel Verzicht, Unannehmlichkeiten auch für den Namen von Jesus. Ob es ist, bedeutet, ich bin Pastor oder ich gehe in die Mission. Wer Karriere machen will, Geld verdienen will, ist im christlichen Dienst falsch. Zumal das eine völlig falsche Motivation für den geistlichen Dienst wäre. Wer Jesus als Jünger nachfolgen will, muss bereit sein, auf viele Annehmlichkeiten des normalen Lebens zu verzichten. Das sagt Jesus ihm hier. Ihm nachzufolgen bedeutet, sich auf eine von Gott gegebene Mission im Leben einzulassen. Dorthin zu gehen, wohin er uns führt und zu tun, was er uns aufträgt, das muss Vorrang haben vor den Annehmlichkeiten des normalen Lebens. Und wenn diese im Widerspruch zur Nachfolge stehen, dann muss ich mich für den Weg von Jesus entscheiden. Jüngerschaft, sagt Jesus dem Schriftgelehrten, ist schwierig, ist herausfordernd. Und Jesus erkennt vermutlich selbstsüchtige Ambitionen des Schriftgelehrten und erinnert ihn daran, dass Nachfolge eben kein Mittel ist, um in der Welt voranzukommen, sondern vielmehr bedeutet, die Welt aufzugeben. Und auch wenn wir heute nicht mehr Jesus von Ort zu Ort nachfolgen, können wir seine Aussage auch auf uns übertragen. Wir wissen nicht, wie der Schriftgelehrte auf diese Herausforderung reagiert hat, aber Jesus hinterlässt auch uns mit der Frage, haben wir die Kosten überschlagen? Werden wir ihm folgen, wenn es unbequem ist oder nur, wenn es bequem ist und Vorteile für uns mitbringt? Wo muss ich gegebenenfalls die Kosten neu überschlagen und Dinge in meinem Leben ändern? Drittens, Nachfolge bedeutet, Jesus über alles andere zu stellen. Vers 21 bis 22 nochmal. Ein anderer von seinen Jüngern sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Beim Schriftgelehrten war es so, dass er zu voreilig, zu schnell war, sich Jesus oder völlige Hingabe an Jesus, sage ich mal, zu versprechen. Der zweite, von dem wir jetzt gerade gelesen haben, der war zu zurückhaltend, zu langsam darin, sich Jesus ganz auszuliefern, ihm sich ganz hinzugeben. Und im Gegensatz zum Schriftgelehrten war dies bereits ein Jünger, also jemand, der schon Jesus nachgefolgt ist. Allerdings sehen wir hier, dass er Jesus nicht so nachfolgte, wie er es hätte tun sollen, beziehungsweise weist Jesus ihn darauf hin. Es hört sich ja wieder einmal ziemlich hart und kompromisslos an, was Jesus hier sagt und fordert, oder? Fast herzlos, was Jesus hier sagt, oder? Also man schüttelt ja irgendwie innerlich mit den Augen oder mit dem Kopf, wenn man das liest. Sollen wir Vater und Mutter denn nicht ehren und lieben? Verbietet Jesus hier die Teilnahme und Ausrichtung einer Beerdigung von meinem Angehörigen? Nein, natürlich nicht. Wir wissen nicht genau, ob sein Vater, der Vater des Jüngers, tatsächlich bereits gestorben war oder nicht. Vermutlich ging es um einen längeren Zeitraum. Vielleicht war sein Motiv, hey Jesus, lass mich noch warten, bis mein Vater gestorben ist und ich mein Erbe empfange, dann bin ich etwas safer unterwegs und kann dir nachfolgen. Was wir auch bedenken müssen, ist, Jesus stand real vor ihm. Und das Licht der Welt würde nur für eine gewisse Zeit scheinen, um ihm wortwörtlich nachfolgen zu können. Die Zeit war kurz bemessen. Mit anderen Worten, wie auch immer es genau war, seine Prioritäten waren auf jeden Fall verschoben. Und auch wir kennen das aus unserem Leben. Jetzt noch nicht. Wir finden immer auch gute Gründe, sehr gute Gründe, edle Gründe, warum Jesus jetzt nicht an erster Stelle stehen sollte und warum derzeit etwas anderes wichtiger ist als Nachfolge. Aber Jesus drängte den Mann, ihm jetzt nachzufolgen. Jetzt. Und er stellte den Grundsatz klar, dass familiäre Verpflichtungen noch irgendeine andere Verpflichtung nicht über die Nachfolge von Jesus gestellt werden dürfen. Jesus muss an erster Stelle stehen. Und Jesus wird tatsächlich noch im Verlauf des Evangeliums auch krasse Sachen sagen. Krasse Sachen wie in Kapitel 10, Vers 34 bis 39. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das Deswegen möchte ich auch dich heute Abend neu fragen, was sind deine Prioritäten in deinem Leben? Spielt Jesus eine Nebenrolle in deinem Leben oder spielt er die Hauptrolle in deinem Leben? Und natürlich verbietet Jesus uns nicht, unsere Eltern zu lieben oder an ihrer Beerdigung teilzunehmen, aber er besteht darauf, dass er in unserem Herzen an erster Stelle steht. Jesus ist nicht eine Verpflichtung unter vielen anderen Verpflichtungen, sondern vielmehr die Verpflichtung eines Jüngers. Und Christen müssen eben bereit sein, alle Dinge und alle Menschen letztlich sogar aufzugeben, um Jesus treu zu folgen. Und wenn der Besitz oder wenn Beziehungen mit Jesus in Konflikt stehen, müssen wir ihn an die erste Stelle setzen. Deswegen die einfache, klare Frage: Steht Jesus an erster Stelle in deinem Herzen? Und das alles gesagt in dem Wissen, was Jesus Petrus später auch im Matthäus-Evangelium Kapitel 19 sagen wird, Vers 27 bis 30. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm: Siehe, wir haben alles verlassen und wir sind ihm nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, in der Neuschöpfung der Welt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker Besitz verlassen hat um meines Namens willen, der wird hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben, sagt Jesus. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Also nochmal zusammengefasst: Nachfolge bedeutet, sich Jesus unterzuordnen und ihm gehorsam zu sein. Ist diese Bereitschaft da, sich Jesus unterzuordnen und ihm gehorsam sein zu wollen, auf ihn zu hören, wenn er ruft, heute? Zweitens, Nachfolge Jesu bedeutet, Unannehmlichkeiten für ihn in Kauf zu nehmen. Haben wir die Kosten überschlagen? Werden wir ihm folgen, wenn es unbequem ist oder nur, wenn es bequem ist und es mir Vorteile bringt? Wo muss ich die Kosten vielleicht neu überschlagen und Dinge in meinem Leben ändern? Und drittens, Nachfolge Jesu bedeutet, Jesus über alles andere zu stellen. Was sind deine Prioritäten im Leben? Spielt Jesus eine Haupt- oder eine Nebenrolle? Steht Jesus an erster Stelle in deinem Herzen? Amen.